Erstmal nochmal ein herzliches Willkommen an die Verbliebenen oder auch Gekommenen zum letzten Vortrag des heutigen Tages und des Linux-Tages in diesem Blog. Und somit übergebe ich auch schon recht schnell an Thomas zu Fai und denke mal an alle viel Spaß.
Guten Tag erstmal. Ich freue mich wieder mal nach ein paar Jahren Abstinenz hier in Chemnitz zu sein. Heute möchte ich über FIME sprechen. Wer bin ich? Ich bin Systemadministrator an der Uni Köln, seit über 2 Jahrzehnten auch fast schon 20 Jahre Debian-Entwickler. Bin das damals geworden, weil ich mit diesem FIME-Projekt angefangen habe und habe auch, ja, ich mache sehr viele Vorträge immer wieder und über FIME. Eigentlich kann ich nichts anderes. Heute ist es ein bisschen anders, weil ich hatte eine Motivation, musste für eine Nachbarin mich um Windows-Rechner kümmern, ging nicht. Sie war so offen, dass sie dann nachher Linux installiert hat. Ich habe ihr das installiert. Und im Rahmen dessen habe ich mir nochmal den Debian-Installer angeguckt, wo ich ein paar Jahre nicht mehr drauf geguckt habe. Und bei dem FIME-Projekt war so eine Motivation, dass ich sehr faul bin. Also ich will alles automatisieren und selbst Enter drücken nervt mich. Und dann habe ich mir so eine Debian-Installation angeguckt. Und da gibt es dann so Sachen, ja, Passwort muss man eingeben. Hat mich schon gewundert, warum muss ich das zweimal eingeben? Also das ist dann immer, ja, was ist, wenn man sich vertippt? Ja, was ist, wenn ich mich zweimal vertippe? Wäre es nicht besser, dass man das Passwort 3-mal oder 4-mal eingibt? Und dann wird Best of 4 genommen. Also finde ich ja irgendwie, es machen fast alle so, oder ich glaube alle Installationsroutinen machen das, fragen das immer doppelt ab, finde ich irgendwie überflüssig. Dann gibt es auch so Fragen, wenn man eine Partitionierung macht, dass ein Anfänger irgendwas, eine Info kriegt, was ext4, swap, vda, was ist das? Das sind Fragen im Debian-Installer, die haben einen gewissen Default-Wert, wo die meisten natürlich einfach nur Return drücken, also Anfänger, die sagen, naja, ich weiß sowieso nicht, was ich hier gefragt werde. Das ist eine Frage, da muss man Ja tippen, also, weil das dann der Punkt ist, wo wirklich die Partitionstabelle geschrieben wird. Das ist eigentlich ganz sinnvoll, welche Software soll installiert werden, also es gibt auch gute Sachen im Debian-Installer. Das ist eigentlich... Nee, das ist noch nicht mein Highlight, aber es fängt langsam an. Weil ich habe mich gefragt, was ist, wenn ich meinen Vater fragen würde, willst du den Grub-Bootloader in den Master-Boot-Record schreiben? Da wird er mich angucken und sagen, hä, was bitte? Also das ist eine Frage, die für einen Anfänger völlig überflüssig ist, weil er kann sie sowieso nicht beantworten oder eine Entscheidung treffen. Also wird er einfach Default-Wert nehmen. Jetzt kommt das Highlight. Kurz danach wird man gefragt, wo denn der Grub-Bootloader geschrieben werden soll. Und ich erwarte von einem Computer, dass er mir einige Sachen abnimmt. Und wenn das eine Installation ist, wo ich nur eine Festplatte habe, möchte ich nicht gefragt werden, auf welche Platte willst du das denn schreiben? A, die Festplatte ist schon erkannt, aber der Standardwert im Debian-Installer gibt das Gerät von Hand ein. Also völlig überflüssig. Naja, und dann hat man... eine fertige Installation und ist glücklich. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Man hat 24 Abfragen bekommen. Da muss man teilweise noch Tab drücken. Man muss nur 2-mal nicht Enter drücken. Und zwar, wenn man Benutzername mit einem Benutzerpasswort eingibt und diese Frage, soll jetzt die Partitionstabelle geschrieben werden? Also die meisten Abfragen sind eigentlich völlig überflüssig. Und wie ich schon sagte, einige Fragen wird ein Anfänger sowieso nicht beantworten können. Also, schön wäre es, wenn wir einen Debian-Installer hätten, der so einen Anfängermodus hätte. Wie kann man jetzt das einfach machen, war so meine Frage. Die Idee, der Debian-Installer ist gut, weil er sehr flexibel ist und viele Sachen kann, LVM, Lux und alles Mögliche. Ich möchte aber was machen, was vielleicht 80-90% der Installation abdeckt. Diese Spezialfälle, also die Leute, die sich auskennen, die sollen ruhig weiter den Debian-Installer benutzen, weil dafür ist das gut. Und was beim Debian-Installer auch immer mal ist, Es werden Fragen gestellt, dann werden Module nachgeladen, dann gibt es wieder ein paar Fragen, dann werden Pakete installiert, dann gibt es wieder Fragen. Also es ist nicht so, am Anfang beantworte ich alles und dann gehe ich Kaffee trinken und komme wieder und es ist alles fertig. Also das war so die Idee, kann man nicht ein maßgeschneidertes Installationsmedium machen, den Rechner booten, Kaffee trinken gehen und dann einfach am Rechner arbeiten. Und als ich mir das so aufgeschrieben habe, dachte ich, da gibt es ein paar Stichworte. Maßgeschneidertes Installationsmedium, Rechner booten, fertig. Da habe ich doch mal vor 18 Jahren was angefangen, nämlich PHY. PHY hat aber als Zielgruppe erfahrene Systemadministratoren, die auf der Kommandozeile umgehen können. Also PHY ist auch nicht tauglich für Anfänger. Aber kann man es vielleicht ein bisschen einfacher machen für Anfänger, dass auch Anfänger die PHY-Technik nutzen können, ohne eben in irgendwelchen Shell-Skripten oder Konfigurationsdateien was editieren zu müssen. Das war also so die Motivation und daraus ist dann PHY-ME entstanden. PHY-ME, wie der Titel des Vortrags schon sagt, ein Webservice. So sieht die Webseite aus. Da gehe ich jetzt mal drauf. Wir haben einfach ein paar Fragen. Also oben steht eben, ne, es wird automatisch installiert und ein bisschen fett gedruckt. Ist das groß genug oder soll ich es vergrößern? So ist gut. Ich decke jetzt vielleicht nicht mit dem, was ich im Moment kann, nicht die 80% ab, weil 80% würden wahrscheinlich sagen, oh, ich habe da noch eine Windows-Installation, bleibt die nach der Installation noch vorhanden? Und das die eben nicht. Das kann ich noch nicht. Da fehlt mir auch noch ein bisschen die Motivation, da Zeit reinzustecken. Also im Moment ist so, die erste Platte wird überschrieben. Ich kann ein Root-Passwort eingeben, kommt natürlich direkt wieder, ah, das ist nicht sicher, Vertrauen und so, können wir nachher vielleicht noch mal was drüber sagen. Muss man aber nicht setzen, weil, wenn man kein Root-Passwort eingibt, so wie beim Debian-Installer, wird für den Benutzer sudo konfiguriert. Was jetzt auch ein kleines Feature ist, also Ziel war ja, was für Anfänger zu machen, aber natürlich so ein erfahrener Sysadmin sagt doch immer, ja, aber so ein paar nette Features, die der Anfänger nicht braucht und ich will ja vielleicht auch die bisschen Erfahrenen anlocken. Die sagen, naja, ich will mich aber auch remote SSH einloggen, kann ich nicht schon meinen Public Key hochladen, ja, das geht hier. Da kann man also den Public Key hochladen oder, was ich jetzt vor ein paar Tagen entdeckt habe, was sehr schön ist, man kann einfach seinen GitHub-Account eingeben. Dann lädt sich dieses Programm von GitHub den Public Key, der auf GitHub ist, runter und mit diesem Private Key, den man dann auf seinem Rechner hat, kann man sich als Root einloggen. Wir wollen Benutzernamen haben, ich setze mal das Passwort PHY, dann, was der übliche Benutzer haben will, ist irgendeine Sprache. Da sagen die Leute vom Debian-Installer zum Beispiel, ach, so einfach ist das aber nicht. Du kannst ja nicht einfach US-Englisch oder Deutsch sagen, wie ist das denn mit dem Tastaturlayout und Keyboard? Und da sage ich, ja, der Debian-Installer kann sehr viel. Ich kann eine deutsche Installation mit US-Keyboard in einem, weiß ich, südamerikanischer Zeitzone machen. Brauchen die meisten nicht. Deshalb einfach, wenn einer Deutsch auswählt, deutsche Zeitzone, deutsches Tastaturlayout, ist bei Deutschland einfach, bei Spanien natürlich schon ein Problem, aber gibt unten auch einen Hinweis, wie die Leute nachher zum Beispiel ihre Zeitzone einstellen können. Dann auch wieder eine kleine Spielerei und das ist das, was der Debian-Installer auch anbietet, 4 Partitionierungsschemata. Wir können jetzt mal hier Home mit LVM nehmen. Ich benutze nicht den Debian-Installer, also ich mache nicht das Debian-Installer-Preceding. Wer das fürs Partitionieren schon mal gesehen hat, weiß, das ist grausig. Wir haben in PHY ein eigenes Partitionierungstool. Was im Debian-Installer auch nicht möglich ist, Frage? Die Frage war, ob wir die Bootstrap benutzen. Ja, sowas wie die Bootstrap. Ich mache aber einen TAR-File draus, das spart wieder was Zeit. Man kann einfach hier auch sagen, oh, gib mir doch einen Backports-Kernel. Das kann man mit dem Debian-Installer nicht machen. Genauso wie hier unten non-free. Ich hatte mich gewundert, dass im Debian-Installer irgendwann so eine Frage kommt, wollen Sie noch eine CD einlegen? Ich so, ich habe die Net-Install-CD. Nein, ich will nicht noch eine CD einlegen. Was soll die Frage? Dann sagten wir, ah, das ist aber die Frage, wenn du dann die CD mit dem non-free einlegen willst. Okay, die Bemerkung war, die Frage noch, Non-Free kommt, wenn man im Debian-Installer nicht den Standardmodus macht, sondern es gibt so einen Advanced-Modus, den erweiterten Modus. Dann kommt eben auch eine Frage nach Non-Free. Was aber auf dem offiziellen Debian-Installationsmedium natürlich nicht drauf ist. Und wenn man jetzt ein Installationsmedium braucht, wo WLAN oder Ethernet Non-Free Firmware braucht, das haben wir das Henne-Ei-Problem. Also hier können wir einfach klicken und sagen, ey, mach mir doch bitte ein Installationsmedium auch mit der Non-Free Firmware. Und dann, was sicherlich auch die Anfänger wollen, normalerweise, wenn ich so eine Grundinstallation mache, der Debian-Installer macht ja eigentlich so eine Grundinstallation. Das Erste, was ich mache, ist meine Tools installieren, was ich selbst nicht benutze, aber hier als Beispiel MC und Hardtop. Was ich hier jetzt noch mache, ich gebe noch meine E-Mail-Adresse an. Das ist, muss man nicht machen, das ist, wenn der Prozess läuft, kriege ich eine Mail zugeschickt, wenn alles fertig ist und wo nochmal die Links drin stehen und die Konfiguration. Das braucht man aber nicht machen, weil so lange dauert der Prozess nicht. Ja? Nein, das hat jetzt die Frage war, ob ein EXIM eingerichtet wird. Das ist nur das System, was jetzt das Installationsimage baut, das schickt dir eine Mail. Das hat nichts mit dem Installationsimage selbst zu tun, ob da Postfix, EXIM oder Nullmailer. So, jetzt steht hier unten noch, wir gehen einfach mal davon aus, jeder hat ein 105 Keyboards. Hier steht noch, wie kann man das ändern? Und nochmal den Hinweis, bitte das Benutzer- und Root-Passwort zu ändern nach der Installation. Und dann drückt man einfach Create Installation Image. Dann wird geguckt, läuft der Prozess. Also es ist eine klassische Warteschlange. Es könnte ja sein, dass das Projekt ganz viel Erfolg hat. Und dann muss ich irgendwann auch noch einbauen, Sie sind in der Warteschlange auf Position 7 oder so. Es sind noch 6 vor Ihnen. Jetzt läuft also gerade auf dem Server. Es ist hier eben nochmal so eine Zusammenfassung gemacht worden, was man für Einstellungen gemacht hat. Und auf der Webseite wird jetzt ein automatisches Reload alle 40 Sekunden gemacht. Und jetzt gucken wir mal, wie lange das dauert, bis das da ist. Fragen soweit?
Von meiner Seite aus mal die Frage, die Motivation wäre jetzt, dass ich für die Oma nebenan ein entsprechendes Image vorbereite und ihr das dann
genau,
gebe.
Genau, also dass man sich für zu Hause oder man hat einen Bekannten und sagt, wenn der sagt, kannst du mir mal eine Debian-Installation machen, dann sagt man auch, der Debian-Installer, Return drücken, brauche ich nicht hier, ich baue dir das oder ich schicke dir den Link, lad's runter, packe es auf den USB-Stick, weil die Installation, sehen wir gleich auch, da muss man eben nicht mehr Return, doch einmal muss man Return drücken. Ja? Ja, die Frage war, ob es nur für Debian oder für andere Distributionen geht. Im Moment auf der Webseite kann man Debian Stretch mit Backports und Debian Buster auswählen. Grundsätzlich kann Fi, die Software, die dahinter steckt, auch Ubuntu und CentOS installieren. Die Frage ist, ob bei Ubuntu nur die Server- oder auch die Desktop-Variante. Ich selbst probiere es nur mit Ubuntu Xenial und das ist die Desktop, wo dann auch OpenOffice und alles drauf ist. Aber das sollte auch kein Problem sein mit einer anderen Ubuntu-Variante sein. Bei CentOS, das wird wahrscheinlich nicht so schnell unterstützt, weil Fi kann zwar eine CentOS-Installation machen, aber dann kommen die Pakete aus dem Netz runter. Und was ich aber hier haben will, ich will ein Installationsimage haben, wo alles, was ich brauche, schon auf dem ISO-Image drauf ist. Wir sehen, das sind hier 1,3 Gigabyte. Da kopiere ich mir jetzt mal, nein, nicht so. Rechte Maustaste, Copy Link Location. Und mache einfach ein WGET. Lade mir das ISO runter, was nicht lang dauert. Weil wir hier schön schnelles Internet haben. Und, oh, es wird langsamer. Ja? Die Frage war, ob es möglich ist, noch eine zusätzliche Paketquelle anzugeben. Im Moment nicht. Du bist der Dritte, der mich schon aufmerksam gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das in einer Woche, dass das verfügbar ist. Das ist, sollte überhaupt kein Problem sein, zum Beispiel Nextcloud oder so, dass man die URL angibt und dann Pakete installieren kann. So, was wir jetzt hier haben, wir haben das ISO-Image runtergeladen und jetzt starte ich eine KVM-Maschine. Da habe ich einen kleinen Wrapper zugeschrieben, den ich zum Testen von Phi brauche und sage, boote mir eine leere Maschine mit einer leeren Platte mit diesem Image. Und jetzt gehen wir in den Vollbildmodus. Ah ja, da haben wir das. Ich habe jetzt einen kleinen Patch eingebaut, weil weiß auf schwarzem Hintergrund ist schlecht zu sehen. Normalerweise ist das weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, aber so ist es besser zu sehen. Aber oben diese rote Schrift ist eben jetzt ein bisschen blöd. Was man sieht, dass hier die Dateien aus /media/mirror, also aus einem lokalen Verzeichnis installiert oder runtergeladen werden. Und das geht natürlich schnell. Und jetzt fängt er schon an zu installieren. Was er schon vorher gemacht hat, ist, dass er die leere Platte, ich glaube standardmäßig sage ich, diese VM hat eine leere 5 GB Platte, die ist schon partitioniert worden. Ich hatte ja, glaube ich, ausgewählt, mache eine extra /home-Partition mit LVM. Und jetzt läuft die Installation durch. In der Zwischenzeit zeige ich vielleicht noch andere Sachen. Das ist nochmal, was im Moment machbar ist, Varianten der Partitionierung. Neue Features kommen gleich. Was noch neue Ideen, die ich habe. Phi kann auch Cross-Architecture bauen. Das heißt, ich kann auch diesen Dienst anbieten, dass man, das Ganze läuft auf dem ARM-D64-Rechner, dass man Images für ARM-64 oder MIPSEL oder was auch immer macht. Da haben auch schon Leute gefragt, wie ist das, wäre cool, bitte, ich möchte ein eigenes maßgeschneidertes Image haben für mein Raspberry Pi oder Banana Pi. Da müssen eigentlich nur noch die Phi-Konfigurationen gemacht werden. Grundsätzlich die Technik, das wird mit QEMU debootstrap gemacht, das funktioniert. Andere Distribution, Ubuntu, wie ich schon sagte, ist eigentlich relativ einfach. Bei CentOS ist das mit dem Paket-Mirror. Da habe ich kein Tool, wo ich sagen kann, hier ist die Liste der Pakete, mach mir bitte ein CentOS-Paket-Mirror. Was das nächste ist, was für mich wieder schwierig ist, weil Webseitenprogrammierung ist überhaupt nicht mein Ding, dass ich eigentlich am Anfang frage, vielleicht 3 Buttons, bist du Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi? Und wenn dann einer auf der Webseite sagt, ich bin Anfänger, dann kriegt er zum Beispiel nicht diese Boxen gezeigt, wie ist dein GitHub-Account oder willst du einen SSH-Key hochladen. Also das wirklich sehr, sehr einfach ist, vielleicht sogar die Plattenpartitionierung gar nicht, sondern wirklich, man kann den Desktop auswählen, noch Pakete hinzufügen, das Benutzerpasswort setzen, fertig. Das ist also so eine Idee. Dann könnte man auch ein generisches Medium machen, wo keine Pakete drauf sind und dann die Pakete aus dem Netz runterladen. Grundsätzlich, wer sagt, oh, das gefällt mir, die Technik ist gut, ich will eigentlich noch viel mehr Sachen mitmachen, der sollte natürlich einen eigenen Phi-Server aufsetzen. Gleich erzähle ich noch, wie das im Hintergrund so ein bisschen läuft. Mal gucken, ist die Installation fertig? Noch nicht ganz. Was man gerade gesehen hat, dass die InitRD gebaut wurde.
Gibt eine Frage?
Ja. Updates. Du meinst, wenn der Rechner installiert ist, wie es dann mit Updates aussieht? Sicherheit. Also es gibt ein Paket, das heißt Unattended Upgrades, was auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob in Stretch oder erst in Buster, das haben wir mal in Debian geändert, dass wenn man dieses Paket installiert, werden automatisch Sicherheitsupdates über einen cronjob regelmäßig installiert. Und wenn du dieses Paket installiert hast, dann läuft das dann auch auf deinem Rechner. Was man jetzt hier sieht, dass da so ein paar Sachen wie Debian/40misc, Demo/10misc aufgerufen wurden. Das sind in diesem Fall Shell-Skripte. Man könnte auch CFEngine, Puppet, Ansible und alles so nutzen. Das ist praktisch das kleine Konfigurationsmanagement, was wir hier nutzen, was das Netzwerk konfiguriert, Benutzer, Passwort setzt. Man sieht auch, die Installation hat 225 Sekunden gedauert. Da steht zwar Errors found in, aber das sind irgendwelche von DMESC, irgendwelche Errors. Was ich jetzt hier gemacht habe, dass am Ende der Installation einfach angehalten wird und man einmal Return drücken muss, einfach so für Demo-Zwecke. Jetzt drücke ich also Return, der Rechner rebootet und dann gucken wir mal, ob wir uns einloggen können und ob... Wir hatten ja gesagt, wir wollen Stretch mit dem Backports-Kernel haben. Also wir gucken erstmal Kernel. 4.14 BPO, das heißt Backports, das heißt, das ist da. Die Partitionierung, wie wir sehen, wir haben eine extra Home-Partition und DevMapper VG1, das ist das Zeichen, dass wir also auch LVM konfiguriert haben. Und wir haben den Midnight-Commander drauf, der normalerweise nicht drauf war, und Hardtop. Ja? Ja, genau. Die Frage war, oder die Anmerkung war, wenn man bei den zusätzlichen Paketen Paketname zum Beispiel Vim- hinschreibt, also hinter dem Paketnamen ein Minus, dann wird intern der Befehl apt-get-install aufgerufen mit dem Namen Vim-. Und das ist Standardsyntax bei apt-get-apt, dass wenn man install- sagt, dass dann das Paket deinstalliert wird. Und wenn man Kombinationen hat von Paketen, die einen Konflikt aufeinander haben, wird das ISO nicht gebaut und man kriegt eine Fehlermeldung gezeigt. Die virtuelle Maschine schmeiße ich jetzt einfach direkt mal weg. Ctrl-C. Was jetzt ganz Neues seit ein paar Tagen mit dem Key von GitHub und Cloud Images. Das ist das Enterprise-Feature. Klickt ihr ein Cloud-Image zusammen. Wir gehen hier wieder auf die Webseite und hier oben ist, oh, jetzt, das war wahrscheinlich der, muss ich mal gucken, VGA ist aktiv, oder? Ja, das war es wahrscheinlich, Auto-Mirror, entweder machen wir es jetzt, er hat es, Active, Apply und dann Auto-Mirror-I und dann einmal skalieren. Okay, das sieht besser aus. Also jetzt gibt es hier den Link. Ist ähnlich aufgebaut, die Webseite, aber für Cloud-Images. Was ist der Unterschied? Wir bauen jetzt ein Image, was keine Installation durchführt, sondern was direkt bootbar ist. Das heißt, wir müssen einmal sagen, wie groß soll denn die Festplatte sein? Da sage ich jetzt einfach mal 22 Gigabyte. Einen Hostnamen muss man setzen. Da ist auch noch die Überlegung, ob man es vielleicht weglassen kann. Ich gebe mal hier wieder das User-Passwort ein. Ich mache jetzt einfach mal eine Buster-Installation, aber einfach, weil ich das jetzt als Cloud-Image nutzen will, ohne Desktop. Und sage hier auch nochmal MC und Hardtop und sage nochmal meine E-Mail-Adresse. Und jetzt steht hier nicht Create Installation Image, sondern Create Disk Image. Und es wird wieder gesagt, aha, dein Job wird im Moment verarbeitet und das läuft jetzt was. Und in der Zwischenzeit, während das läuft, erzähle ich ein bisschen, wie das im Hintergrund läuft. Wir haben einmal den Webserver mit der Webseite, normales HTML-Formular. Dann läuft da ein Perl-CGI-Skript. Auch Phi ist viel in Perl und Shell programmiert, das die Eingaben validiert, weil natürlich kann es auch böse Menschen geben, die sagen, haha, ich gebe da mal eine Diskgröße an, größer als 50 Gigabyte. Mal sehen, was der Server von Thomas dann sagt. Sowas wird natürlich alles überprüft. Dann wird für jeden Auftrag wird eben randommäßig so eine ID gemacht und ein Unterverzeichnis. Und in dieses Unterverzeichnis schreibe ich einfach zwei Textdateien. Habe das ein bisschen aufgeteilt, eine Config, eine Metadatei. Und dann ist der Job vom Webserver eigentlich getan. Er zeigt dann eben die Seite an, ich gucke mal, ob dein Job schon verarbeitet wird. Gleichzeitig schickt er dann auf einen anderen Rechner, wo ein Shell-Skript läuft, was darauf wartet, dass ein neuer Job kommt, schickt ihm ein Signal, hier, wach mal auf und guck mal in den Verzeichnissen, ob du was zu tun hast. Und dieses Shell-Skript guckt eben, was ist der neueste Job und verarbeitet das dann. Und sagt dann auch, wenn es angefangen hat zu arbeiten, dein Prozess läuft jetzt, oder es gab einen Error, oder es ist fertig. Das läuft also auf der Seite des Build-Servers. Zusätzlich gibt es noch so ein paar Cronjobs. Für Buster wird zum Beispiel jeden Morgen, früh morgens, wird eine neue NFS-Route gebaut. Das heißt, wenn man Buster macht, kriegt man auch immer das neueste Buster. Dann habe ich so ein bisschen Monitoring, wie viele Jobs sind da. Diese ISO-Images oder Disk-Image, ich hatte unten gesagt, diese Links, die man bekommt, sind einen Tag gültig. Im Moment ist das, dass ich sie so 2-3 Tage gültig lasse. Und dann muss ich einfach die ISOs mal wegschmeißen, damit die Platte nicht so voll wird. Das sind also noch so ein paar Administrationssachen, die da laufen. Die grundsätzliche PHY-Architektur, PHY machen wir meistens in der Netzwerkinstallation. Wir haben einen Server und einen Client. Das haben wir jetzt hier nicht, was da im Hintergrund läuft, aber was wir auch immer haben, ist drei wichtige Teile. Die NFS-Route, das ist praktisch das Live-System, was während der Installation läuft, was immer Debian ist, auch wenn ich eine Ubuntu-Installation oder CentOS-Installation mache. Dann habe ich den sogenannten Config-Space. Das sind einfach die Dateien, die beschreiben, was PHY machen soll. Und ein Debian-Mirror, also ein paar Zellen, da, wo einfach die Pakete drin sind. Und diese drei Teile nimmt dieser Prozess und packt die dann in ein bootbares ISO-Image für die Installations-CD. Für das, was ich jetzt eben angestoßen habe, für das Cloud-Image, wird eben direkt nicht in einer virtuellen Maschine, sondern praktisch einfach in einem Change-Root-Environment läuft die Installation durch. Es wird einfach ein Disk-Image mit DD gemacht, wer das kennt, Loopback-Mounten, und dann installiere ich praktisch die Pakete in dieses Datei-Image, was ich nachher dann komprimiere. Wir haben so ein Klassensystem und diese Klassen beschreiben einfach, was passiert denn. Also die Klasse Home LVM ist einfach eine Datei, die auch diesen Namen hat, die nachher sagt, mach die Partitionierung, dass du eine Home-Partition hast, zusätzlich zur Root-Partition. So eine Klasse wie GNOME definiert einfach eine Liste von Paketen, die installiert werden sollen. Und in der Klasse PhyMe ist dann praktisch das maßgeschneiderte, was ihr angeklickt habt. Hier nochmal die Befehle bei der Installations-CD. Wird im Hintergrund der Befehl PhyMirror aufgerufen mit einer Liste von Klassen. Und der Mirror/TMP ist bei mir immer eine RAM-Disk. Das ist, ich liebe RAM. Herrlich, das geht alles sehr schnell. Und dann ruft man einfach PhyCD auf und sagt, hier liegt der Mirror. Und wo die NFS-Route und der Config-Space liegt, weiß dieser Befehl PhyCD. Und dann baut er eben ISO-Image. Bei dem Cloud-Image sagt man einfach PhyDisk-Image minus S 5 GB. Das ist also die Größe der Platte, die erzeugt werden soll, gibt wieder eine Liste von PHY-Klassen an und dann zum Beispiel ab12.raw.zst. Sehr schön ist Komprimierungsalgorithmus von Facebook, ist rattenschnell, einfach toll. Ich dachte zuerst, ich nehme XZ, gzip ist schlecht, weil es Sparse-Files nicht kann, aber ZST ist wirklich sehr schön.
Eine Frage?
Ja?
Ja,
das Klassensystem haben wir selbst implementiert. Ja.
Anschlussfrage, die Klassen, kann man die anpassen?
Die Frage war, ob man die Klassen anpassen kann. Natürlich, man kann die anpassen. Du siehst auch hier zum Beispiel, also das ist jetzt fertig, das Cloud-Image. Hier gibt es unten einen Link, Download Your Own Config Space. Das ist ein TAR-File mit vielleicht 20, 30 Dateien, alles Textdateien, kein XML oder irgendwas Komisches. Das kann man also runterladen und sich dann angucken und modifizieren. Man kann leider nicht die modifizierte Version wieder hochladen. Dann müsstest du deinen eigenen File-Server aufsetzen. So, jetzt laden wir uns dieses... Ich hatte ja gesagt, dass die Platte 22 GB groß sein soll. Im Endeffekt haben wir nur... Was war es jetzt... Kann ich noch, genau, 290, genau, jetzt müssen wir das, das ist noch komprimiert, Unset-Standard, ganz dämlich haben die das gemacht, dass man minus minus RM sagen muss, weil sonst behält der auch noch das Komprimierte. Jetzt packe ich das also aus, wir sehen 22 GB, also wenn ich das mache, die Datei ist 22 GB groß, aber wenn ich DU mache, ist sie nur 1,1 GB groß. Das heißt, da, es sind sehr viele Nullen da und das Linux ist intelligent, sagt, hey, Nullen muss ich nicht speichern, also mache ich das sparse, nennt man das. So, jetzt haben wir also hier ein fertiges Disk-Image und jetzt starte ich wieder eine virtuelle Maschine. Diesmal muss ich der Maschine nicht sagen, dass sie eine leere Platte braucht, sondern die Platte gebe ich hier an. Und zwar mache ich das hier mit Disk und dann FileMe und dann dieses RAW-File. Und zack, sehen wir, hier kommt schon ein Grub, der bootet, fährt hoch, hat auch noch ganz schnell SSH-Keys generiert, damit nicht jeder die gleichen SSH-Keys hat. Und man sieht schon, da steht Buster Sit. Ich logge mich mal als Root ein, wenn ich es schaffe, das geheime Passwort richtig zu tippen. Ich habe also ein 4.14er Kernel, aber nicht Backport. Also das ist jetzt wirklich das. Und ich habe einfach kein LVM, keine Home-Partition. Also es ging ganz schnell, weil der Installationsprozess gar nicht durchlaufen musste. Und ich konnte mir eben ein maßgeschneidertes Cloud-Image bauen. Das verkauft sich besser als Disk-Image. Hab schon überlegt, dieser Befehl PhyDiskImage, den ich hier gesagt hatte, dass ich auch eine Enterprise-Version von Phy mache, wo das dann ein Symlink auf Phy Cloud-Image ist. Ja. So, jetzt noch ein bisschen ins Detail. Wie sieht so eine Phy-Konfiguration aus? Denn der Trick an dem Ganzen ist, dass es ein Unterverzeichnis gibt, das heißt Disk-Config, und da gibt es zum Beispiel eine Datei. Bei mir gibt es eben, oder in dem FileMe gibt es vier Dateien, und die Datei heißt Home-LVM. Und wenn ich im Web-Interface gesagt habe, bitte mach diese Home-LVM-Partitionierung, wird im Endeffekt die Klasse Home-LVM definiert und das File pickt sich dann genau diese Datei raus, liest die ein und macht dann die Partitionierung. Wer nochmal zurück Debian Installer Preceding kennt, das ist ein grausiges Format. Wir haben damals ein Format entwickelt, was so aussieht wie eine FS-Tab, weil ich einfach möchte, ein Sysadmin guckt sich zwei, drei Beispiele an und kann die dann mit seinem Lieblingseditor per Hand editieren. Und wir unterstützen eben verschiedene Dateisysteme, Software Rate und sowas. Also eine sehr einfach zu editierende Datei. Bei der Paketinstallation haben wir ein anderes Unterverzeichnis, Package-Config, auch wieder Klassenname gleich Dateiname. Und da können wir dann sowas sagen wie Packages install no-rec, das heißt installiere ohne die recommended Packages. Wir können auch apt-aptitude, da können wir zum Beispiel auch die yum-dnf, also die anderen Installer nutzen von den RPM-basierten Sachen. Und dann listen wir einfach die Pakete auf. Wir haben da auch noch die Möglichkeit, da sogar Variablen zu nutzen oder hinter einem Paketnamen eben Minus zu machen oder Slash Buster oder Slash Backports. Hier haben wir auch sowas wie ein logisches Und. Die Pakete, die unter dieser Sektion Packages Install Non-Free sind, die werden nur installiert, wenn man zur Klasse Debian gehört und zur Klasse Non-Free. Ja? Die Frage ist, ob es die Möglichkeit gibt, eine Paketklasse auszuschließen. Also File-Klassen kannst du in dem Webinterface nicht ausschließen. Weil im Pfeil selbst kannst du natürlich sagen, du gehörst nicht zu der Klasse. Mit Meta-Paketen meinst du diese Task-Packages? Da könnte man sicherlich, also ich würde dann einfach dem APT sagen, APT install task gnome desktop minus, so. Aber im Webinterface kannst du ja sagen, nee, oder du kannst sagen, du gehörst gar nicht zur Klasse Gnome. Also, aber das ist möglich, eben auch mit die Klassen zu definieren, wie du willst. Statisch, dynamisch, da gibt es ganz viele Sachen. So, bevor ich jetzt hier Referenzen, ach nee, das, den hatten wir ja schon, der lief ja. So zum Abschluss, auch wieder für mich eine sehr schwierige Arbeit gewesen, Webseitenprogrammierung. Da war ich dann glücklicherweise, hatte ich irgendwie eine Erkältung, lag im Bett, hatte gutes WLAN. Und habe mich dann hingesetzt, ich habe seit Jahren schon, es gibt einen Pfeil-Fragebogen, wo ich frage, welche Pfeil-Version setzt ihr ein, wie viele Rechner habt ihr installiert, habt ihr euren Config-Space im Git oder so und darf ich euren Namen nennen und euer Logo, hatte ich immer gesammelt und nie so eine Webseite gemacht, die habe ich jetzt gemacht. Da sieht man, ich finde, das macht einfach was her, wo man sieht, aha, das sind Firmen, die das einsetzen. Ich hatte oder habe immer noch so das Problem, dass wenn ich sage, ich bin von der Uni oder die Leute mich gar nicht kennen, dann lesen die, ah, das ist irgendwie an der Uni gemacht. Ist das ein Student, der das macht? Nee, ich studiere nicht mehr, ich bin schon länger fertig. Deshalb sage ich jetzt eher so, ich bin auch Debian-Entwickler, das ist so ein bisschen offizieller. Oder das hat einfach einen anderen, ja, sagen die Leute, ach Debian, das ist ja okay. Wenn ich sage, ich komme von der Uni, so Uni-Projekt. Nein, es gibt wirklich Firmen, die das nutzen. Wir haben vor 2 Jahren den ersten Workshop gehabt im Debian mit dem Cloud-Team. Es gibt ein Cloud-Team. Wir haben uns mit Google, Amazon, Microsoft und noch anderen Cloud-Providern getroffen, wo es darum geht, offizielle Cloud-Images von Debian für deren Cloud zu machen, wo wir praktisch als Debian-Projekt einen Stempel drauf machen. Wir haben die getestet, wir haben die gebaut auf unseren Rechnern. Das ist noch nicht ganz fertig, aber beim ersten Treffen kam raus, was gibt es für Tools, Bootstrap, VMD Bootstrap, noch viele andere Sachen. Und wir nutzen aber in Zukunft Phi, um die offiziellen Debian Cloud Images zu bauen. Ja, danke. So sah die Liste früher aus, wie ich so gezeigt habe, hier, es gibt, hat beides was. Also, ja. Und, ach so, eine Sache noch, wurde jetzt auch ein paar Mal gefragt, wie ist das mit Live-CDs bauen? Habe ich keinen eigenen Befehl für, aber das Grimmel-Projekt, was ja eine Live-CD ist für Sysadmins, baut seit vielen Jahren mit Phi, die haben dann einen Wrapper noch drum geschrieben, um das Phi-CD, baut mit Phi jede Nacht verschiedene Varianten von Live-CDs. Also auch das ist mit Phi möglich. So, und dann sind wir schon am Ende. Fragen noch? Oder soll ich noch irgendeine Installation laufen lassen? Oder will einer selbst mal klicken? Oder macht ihr das von euren... Ja.
Anmerkung, ja. Das Linux.
Die Anmerkung war, dass das Linux-Projekt raus muss. Nein, muss nicht raus. Also A, sage ich ja nicht, dass die Leute das jetzt, heute noch benutzen. Und natürlich nutzt das Linux-Projekt noch einige Jahre Linux. Bis da der letzte Linux-Rechner abgeschaltet wird, ich wette mit dir, das wird nie passieren. Ja. Sonst noch Bemerkungen, Anregungen, was fehlt noch?
Bei
LXQT, okay, ich habe nur LXDE. Du sagst, seit Basta gibt es das. Genau, also im Endeffekt, das, was ich mache es mir nämlich sehr einfach, das, was ich hier an Desktops anbiete, ist eben einfach die Liste von Task, Desktop und dann der Name. Das schreibe ich mir gleich auf oder sonst schick mir eine Mail. Da müsste ich natürlich im Moment noch die Fallunterscheidung machen. Gibt es das für Stretch nicht, aber langfristig oder mittelfristig gesehen kann ich den natürlich auch einfach einbinden. Ja. Wie gesagt, Ziel war ja eigentlich, ich will Phi auch benutzbar machen für Anfänger. Und es ist so ein bisschen Mischmasch rausgekommen. Wie gesagt, vielleicht mit der dynamischen Webseitenprogrammierung zu sagen, hier Anfängermodus, wird das noch ein bisschen sauberer. Und ich hoffe natürlich, dass die Leute, wenn sie sagen, ach, so ein bisschen kann ich einstellen, ach, vielleicht mache ich dann noch mehr mit Phi, dass, ja, dass einfach auch das Phi an sich ein bisschen bekannter noch wird. Ja, also die Frage war, angenommen, mein Projekt ist ab morgen, wird es überrannt, weil alle draufklicken oder einer eine DOS-Attacke macht. Wie viele Maschinen da im Hintergrund stehen oder wahrscheinlich wie viel Storage. Du überlegst also, wie du deine DOS-Attacke skalieren musst. Ja, oh, ich bin ein Guter, ja. Vertrau mir. Ja, also im Moment steckt ein Rechner dahinter, eine virtuelle Maschine mit 20, 30 Gig RAM. Ich mache alles im RAM. Man hat, ach so, sehen wir jetzt nicht, dass einer, doch, die, also ohne Desktop, also diese Cloud-Images dauern etwas länger. Ohne Desktop waren das jetzt so 100 Sekunden. Mit GNOME oder so sind das 250 Sekunden. Ist im Moment seriell, also es wird ein Job nach dem anderen abgearbeitet. Wenn ich viel Erfolg habe, werde ich sicherlich noch sowas bauen wie, Sie sind der Zehnte in der Schlange, dann wäre es auch sinnvoll, die E-Mail anzugeben, dass du eine Mail kriegst, jetzt ist dein Image. Da das eigentlich relativ einfach ist, was da im Hintergrund abläuft, könnte ich mir dann natürlich auch vorstellen, dass ich einfach sage, okay, die Sachen lasse ich parallel laufen. Ja, aber warten wir erstmal ab und erzähl's weiter. Also es wäre toll, wenn ich Failed by Success nachher habe, also wenn diese Webseite nicht mehr erreichbar ist. Da das Ganze an der Uni gehostet wird in Köln, also Bandbreite, Netzwerk ist so kein Problem. Und Plattenplatz, ich habe im Moment, glaube ich, 400 Gig Platte, habe aber auch schon jetzt vor Chemnitz, ich glaube, 2 Terabyte über NFS schon mal fertig gemacht. Das sollte was sein. Kann ich auch morgen im Zug noch mal schnell ein bisschen Storage hinzufügen. Ja.
Von meiner Seite noch eine Frage, kurz nur. Also ein Phi-Server selber aufsetzen, ja. Könnte ich mir denn auch diesen Phi-Me-Dienst Dienst selber denn aufsetzen für interne Sachen?
Ja, gab es auch schon Anfragen, weil viele sagen, ja, ich kann dir ja nicht vertrauen, ich will das selbst aufsetzen. Da sage ich eben, naja, ich bin Debian-Entwickler, man kann die Pakete überprüfen, das sind die Originalpakete vom Debian-Mirror. Natürlich könnte in den Phi-Skripten irgendwas sein. Die Skripte, also praktisch dieses CGI-Skript auf dem Webserver und was nachher auf dem Bildserver läuft, ist im Moment noch nicht Open Source, wird irgendwann sein, weiß ich aber noch nicht. Wie ich das mache, wäre schön, wenn Firmen daran interessiert wären, dass sie sagen, ach, die Arbeit, die du da reingesteckt hast, zahle ich dir einmal und dann würde ich es natürlich Open Source machen. Aber im Moment ist es einfach ein Dienst, wo ich natürlich auch ein bisschen die Lorbeeren, ihr sollt erstmal meinen Dienst nutzen. Aber irgendwann wird es sicherlich Open Source, auch wenn es keinen interessiert, dann ist natürlich auch, kann ich sagen, gut, dann kann ich es ja Open Source machen. Ja. Ja, genau, irgendwann wird es Open Source werden. Auf jeden Fall. Ja.
Weitere Fragen?
Dann bedanke ich mich.
Herzlichen Dank. Und allen Anwesenden, denke ich mal, jetzt schon kann man eine angenehme Heimreise wünschen, weil das war jetzt wirklich der letzte Vortrag heute.